Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, zu einem anspruchsvollen Thema haben Sie sich eingefunden. Das Sterben Jesu, die Bedeutung des Kreuzes Jesu, ist herausfordernd, nicht nur in Hinsicht auf diejenigen unter uns, die der kirchlichen Tradition skeptisch gegenüber sind, sondern auch gerade bei denen, die sich eigentlich identifizieren mit dem Christentum, mit der Kirche, mit dem christlichen Glauben. Ja, gerade dann, wenn man versucht, die Notwendigkeit des Sterbens Jesu zu erklären, den Skeptikern deutlich zu machen, warum da ein Sinn drin liegt in diesem doch wahnsinnig erscheinenden Ereignis, gehen uns oft selbst die Argumente aus. Musste Gott Blut sehen, um zu vergeben? Wollte Gott ein Menschenopfer? Das sind Fragen, die nicht nur von Kritikern außerhalb der Kirche kommen, sondern wie bestellt in der Passionszeit jedes Jahr dann auch wieder von Kolleginnen und Kollegen von mir, der ich Theologe bin, also auch von Theologen selber. Der Kollege Jörns hat vor einigen Jahren mit seiner Reflexion und Distanzierung gegenüber der christlichen Tradition wiederum die Kreuzestheologie sehr skeptisch betrachtet, wie sie sich biblisch darstellt. Umso notwendiger für uns, dass wir uns selbst Rechenschaft geben über die Grundlage unseres Glaubens. Und ich gebe zu, es ist relativ anspruchsvoll, Ihnen zuzumuten, wenn ich gleich zwei Seiten heute ausgedruckt habe, aber dann haben Sie Material, wenn es Sie interessiert, es zu Hause oder im kleinen Kreis dann auch jeweils mit den passenden Bibelstellen kritisch nachzuverfolgen, ob Sie das überzeugt oder ob Sie es anders sehen. Drei Punkte habe ich untergliedert. Zunächst kurz die Voraussetzungen der Kreuzestheologie, des Nachdenkens über Jesu Sterben. Zweitens die Grundlagen, von denen wir ausgehen. Und dann drittens schließlich die Entfaltungen, die wir heute nur streifen werden. Aber Sie können sehr schön dann das in aller Ruhe zu Hause an den Bibelstellen sich vergegenwärtigen. Also erstens, erster von drei Teilen, die Voraussetzungen. Es ist interessant, dass die Kreuzigung Jesu und das Sterben Jesu von Nazareth um das Jahr 30 in Jerusalem als ein historisches Faktum gelten kann. Auch die kritischsten Theologen meiner Zunft haben in der historischen Kritik an diesem Ereignis nicht recht rütteln können, wenn man denn überhaupt ein Ereignis als historisch plausibilisieren wahrscheinlich machen kann. Das Sterben Jesu vor den Toren Jerusalems um das Jahr 30 zum Passafest kann, ob wir gläubig sind oder Skeptiker, nur als ein historisches Ereignis dargestellt werden. Zu vielfältig sind die Quellen und zu vielfältig auch das Echo in den Quellen, die eben nicht den Glauben nachvollziehen, denn das Sterben Jesu wurde nie in Frage gestellt, zumindest nicht seine Kreuzigung. Auch wenn einige dann sagten, vielleicht ist er gar nicht ganz gestorben und nur scheintot gewesen, aber dass er gekreuzigt wurde, ist ein Faktum. Nur, mit diesem Faktum des Sterbens Jesu haben wir natürlich den Sinn noch nicht erkannt. Das Warum erschließt sich bei historischen Ereignissen niemals isoliert. Der Sinn eines Ereignisses erschließt sich immer erst aus dem Ganzen und vom Ende her. Das gilt schon für unser kleines, kurzes Leben, dass manche Ereignisse sich erst vom Ende her einordnen lassen, und dies gilt für historische Ereignisse umso mehr. Ja, wir können feststellen, dass sogar für die Frauen und Männer der Nachfolge Jesu das Sterben Jesu und sein Kreuz alles andere als nachvollziehbar war. Die einen liefen verzweifelt davon, das waren die Männer, die um ihr Leben fürchteten und nichts zu tun haben wollten mit diesem Jesus, den sie eben noch bekannten. Die Frauen blieben wohl in Treue am Kreuz und am Grab und riskierten gleichwohl damit ihr Leben, aber auch sie verzweifelt. Das heißt, dass die Bedeutung des Sterbens Jesu von Anfang an nicht am Tage lag, dass die Bedeutung nicht klar war. Es war vielmehr so, dass erst die Osterereignisse, das Licht des Ostermorgens, die Botschaft der gottgesandten Engel, ja, eindeutig eigentlich erst die Erscheinung des Auferstandenen selbst, den Jüngerinnen und Jüngern die Herzen und die Augen öffnet. So wie die Emmaus-Jünger belehrt durch Jesus bei der Tischgemeinschaft mit ihm plötzlich erkannten, dass er es war und welchen Sinn all dies hatte und dass es eine Notwendigkeit gab. So ging es allen Frauen und Männern, dass erst im Licht von Ostern ein Sinn im Karfreitag erkannt werden konnte. Dies ist nun ganz, ganz notwendig, weil wir in der christlichen Tradition immer wieder es so pflegen, dass wir die Passionszeit und den Karfreitag für sich feiern und uns am Karfreitag den Kopf zerbrechen, welchen Sinn hat Karfreitag, als wäre der Ausgang von Ostern offen oder ungewiss. Wir können also festhalten, dass für die ersten Christen und alle Schriften des Neuen Testaments nirgendwo der Anspruch erhoben wurde, dass das Kreuz ohne Auferstehung sinnvoll unverständlich wäre. Erst im Licht der Auferstehung wird der tiefere Sinn des so schwer verständlichen, des rätselhaften Kreuzes offenbar. Das bedeutet nun für uns heute, dass wir zwei ganz verschiedene Wege gehen können, um das Kreuz zu bedenken. Der Weg des Neuen Testaments und der ersten Christen war, dass sie von der Belehrung des Auferstandenen her, also von der Gewissheit, der Gestorbene ist von Gott auferweckt worden und er ist auferstanden, was sonst kein Mensch ist, dass sie aus dieser Perspektive das Kreuz betrachtet. Der andere Weg wäre der, den wir in der historischen Kritik gehen, im Unglauben gehen, dass wir das Kreuzesgeschehen betrachten, eben als die Hinrichtung des Menschen Jesus von Nazareth, eines Lehrers, der gestorben ist, wie eben in der Geschichte auch andere Menschen als Märtyrer, als Opfer für ihre Wahrheit, für ihre Lehre, ihr Zeugnis gestorben sind. Es ist deshalb so wichtig, diese zwei Zugehensweisen zu trennen und zu unterscheiden, weil wir sonst in der Argumentation durcheinander kommen und die Notwendigkeit und Bedeutung nicht verstehen können. Man kann also fragen, welchen Sinn hat das Kreuz, welche Bedeutung hat das Kreuz, wenn wir mal davon ausgehen, Jesus war ein normaler Mensch wie du und ich. Dann ist das Kreuz noch nicht sinnlos. Denn auch Sokrates ist ja nicht sinnlos gestorben. Martin Luther King ist nicht sinnlos gestorben. Viele sind für ihre Überzeugungen gestorben und das hatte schon einen Sinn. Es hatte aber keine Heilsbedeutung. Das, was das Neue Testament von dem Kreuz Jesu Christi sagt, die außergewöhnliche Bedeutung für alle Zeiten und alle Menschen, das lässt sich nur denken, wenn man mit dem Neuen Testament das Zeugnis nachvollzieht, der Gekreuzigte wurde auferstanden, der Gekreuzigte wurde erwiesen von Gott selbst als zu ihm gehörig, Hier geschah etwas Außergewöhnliches, was man nicht in die menschliche Geschichte verrechnen kann. Bei den Grundlagen nun, die Frage, warum musste Jesus sterben? Nun, wenn ich rein menschlich frage, wenn ich als Historiker frage, wenn ich es nüchtern betrachte unter Absehung des Glaubens, dann gibt es eine ganz schlichte und verblüffende Antwort. Warum musste Jesus sterben? Nun, weil Menschen ihn getötet haben. Wer war schuld am Kreuz Jesu? Menschen waren schuld. Sie haben ihn gekreuzigt. Und wenn uns diese Antwort zunächst verblüfft, möchte ich hinweisen auf die Apostelgeschichte. Ich habe Ihnen dann in Ruhe für zu Hause Belege gegeben. Die ersten Jünger haben so gegenüber Israel Missionspredigten gehalten. Ihr habt ihn getötet. Ihr habt den Fürsten des Lebens ans Kreuz geschlagen. Gott aber hat den, den ihr zu Unrecht getötet habt, den hat er auferweckt und bestätigt. Das heißt, die Schuldfrage der Kreuzigung Jesu ist eine Frage, die man eindeutig beantwortet, im Glauben oder in Distanz des Historikers. Historisch gesehen ist Jesus von Menschen gekreuzigt worden. Und wir müssen jetzt nicht in einseitiger Zuschreibung uns überlegen, war es Israel, das hatte ja wirkungsgeschichtlich fatale Folgen dann für den Antisemitismus, oder waren sie es gar nicht und waren es die Römer? Es waren die, die Macht und Einfluss hatten, die Anstoß nahmen an dieser provozierenden Lehre, dem Wirken Jesu, und sie wollten ihn ausschalten und haben ihn als Mächtige hingerichtet. Ihr habt ihn getötet, Gott aber hat ihn auferweckt. Also Gott als Subjekt im Oster- und Passionsgeschehen. Er ist der, der am Ostermorgen den zu Unrecht Hingerichteten bestätigt, rechtfertigt und auferweckt. Von einer Schuld Gottes kann ich als Historiker also hier gar nicht sprechen. Schuld waren Menschen, die ihn ablehnten. Und in der Tat muss man sagen, dass in der Hinrichtung eines Unschuldigen sich die Herren dieser Welt selbst wieder einmal demaskiert haben, dass sie sich selbst entlarvt haben. Denn wie immer man über Jesus von Nazareth denkt, dass sein Wirken und seine Verkündigung eine Todesstrafe zu Recht nach sich ziehen kann, kann man nicht sagen. Hier wurde in jedem Fall ein Unschuldiger aus politischen Gründen ausgeschaltet und hingerichtet. Und so sagt es Paulus selbst in 1. Korinther 2, Vers 8, es waren die Herrscher dieser Welt, die ihn getötet haben und sie haben ihre Torheit erwiesen. Das Kreuz ist zunächst einmal also ein Zeichen der Torheit von Macht, der Ungerechtigkeit dieser Welt. So wie vor Jesus schon viele Menschen und nach ihm bis in die Gegenwart hinein unschuldig aus Machtinteressen, aus Machtkalkül ausgeschaltet und getötet wurden, haben sie den Sohn Gottes getötet. Nun ist die zweite Grundlage für uns theologisch von noch größerer Bedeutung. Und das hatten wir schon letzte Woche bei der Darstellung des sogenannten Gnadenstuhls deutlich gemacht. Und da sind wir auch als Gläubige immer wieder unsicher bei der Frage, wo war denn eigentlich Gott? Welche Rolle spielt Gott, der Vater, bei dem Kreuzigungsgeschehen? Da ist das Zeugnis des Neuen Testamentes eindeutig, wie es in 2. Korinther 5, Vers 19 heißt, Gott, der Vater, war selbst in Christus seinem Sohn. Gott war beim Kreuzesgeschehen gegenwärtig. Und wann immer man dem Kreuzestod Jesu eine besondere Bedeutung zumisst, kann man dies nur deutlich machen, wenn man sich bewusst macht, hier stirbt nicht ein Mensch, sondern hier stirbt Gott selbst, der Mensch geworden war. Ein Kreuz an sich, der Kreuzestod an sich, könnte niemals weltgeschichtliche Bedeutung haben, schon gar keine Heilsbedeutung, Leben bringen für die Welt. Die Römer haben tausende Menschen gekreuzigt. Das war eine besonders grausame und demonstrative Art der Todesstrafe. Und all diese Kreuze hatten natürlich keine Heilsbedeutung. Das waren eben die Galgen, an denen man sie hingerichtet hat. Auch wenn Jesus von Nazareth ein gerechter Mensch war, aber nicht mehr, ließe sich von ihm nicht sagen, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hätte. Es wäre eben wieder nur ein Erweis der Ungerechtigkeit dieser Welt, dass ein Unschuldiger stirbt. All das, was wir in Liedern, in Bibeltexten, in Bekenntnissen sagen, dass in dem Kreuz Jesu Christi etwas geschehen ist für uns, dass hier unser Tod gestorben ist, unsere Schuld getragen wurde und unser neues Leben uns geschenkt wurde. All dies lässt sich nur sagen, wenn wir von Gott selbst reden. In der Tat ist die Voraussetzung für eine Bedeutung des Kreuzes die Grunderkenntnis, dass bekannt wird und gesagt wird, in Christus war Gott selbst gegenwärtig. Wir haben ein Problem bei Gott als Vater und Sohn, das sich daher ergibt, dass wir als Menschen Gott Vater und Sohn natürlich immer nur in Analogie zu Menschen sehen. Und ein Vater und ein Sohn sind zwei getrennte Personen. Natürlich verwandt, so nah wie möglich verwandt, aber es sind zwei getrennte Personen. Während das Bekenntnis zu Gott als Vater und als Sohn nicht so verstanden werden darf, dass wir als Christen an zwei Götter glauben. Es ist der eine Gott, der uns als Vater und als Sohn begegnet. Und beim Kreuzesgeschehen ist es ganz wichtig, dass wir nicht denken, es gäbe mehrere Götter und ein Vater schlachtet seinen Sohn, er opfert seinen Sohn, sondern das Grundbekenntnis ist, Gott selbst wurde Mensch. In Gestalt seines Sohnes kam Gott selbst. Und da sind wir schon bei der Frage, was ist hier eigentlich geschehen, indem Gott selbst Mensch wurde an Weihnachten und den Weg begonnen hat, der zwangsläufig bei seiner Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe und Treue ans Kreuz führen musste durch die Verhältnisse dieser Welt. Nun, das Kreuzesgeschehen wird gedeutet als ein Versöhnungsgeschehen. Das Kreuz hat uns die Versöhnung gebracht. Und nun sind wir an einem Punkt, wo es auch für die ganz Traditions- und Bibeltreuen unter uns zu einer heiklen Frage wird. Wer hat hier eigentlich wen mit wem versöhnen müssen? Es liegt uns nahe und manche Passionslieder lassen es auch so anklingen, dass man sagt, Christus kam, um Gott den Vater mit der Welt zu versöhnen. Was würde das bedeuten, wenn wir das so auf Deutsch sagen? Das würde bedeuten, dass der Vater der Welt abgeneigt ist, dass der Vater im Krieg ist, im Unfrieden mit der Welt, dass der Vater die Welt nicht liebt, sondern mit Zorn sieht, und dass der Sohn kommen muss, um den Vater umzustimmen. Ist Gott der Welt Feind? Ist Gott ohne Liebe zur Welt? Muss Christus kommen und am Kreuz sterben, damit Gott der Vater uns lieben kann? Wenn ich so impertinent frage, dann merke ich schon, dass bei Ihnen einige Bibelstellen, die Sie seit der Kinderschule schon kennen und seit der Jungschararbeit, hochspringen. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. So sehr und in dieser Gestalt hat Gott die Welt geliebt, Voraussetzung, dass er seinen einzigen Sohn gab. Oder Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es ist eine ganz entscheidende Grunderkenntnis, dass wir verstehen, Christus musste nicht kommen und Christus musste nicht sterben, um den Vater zu versöhnen, um den Vater zu verändern. Gott hatte kein Problem. Wir hatten ein Problem. Von Feindschaft kann man nicht von Seiten Gottes reden, sondern von Feindschaft kann man nur von Seiten der Menschen reden. Die Menschen waren Gott abgewandt. Die Menschen haben seine Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe nicht leben wollen. Die Trennung von Gott und Mensch, die die Bibel Sünde nennt, diese Trennung haben wir veranlasst, und die Kreuzigung Jesu war ein weiterer Beweis dieser Trennung der Menschen von Gott. Ja, es gibt diese Wirklichkeit der Sünde. Aber die Sünde ist nicht Gottes Problem. Die Sünde ist unser Problem, dass wir als Geschöpfe ohne den Schöpfer leben wollten, dass wir ohne die Liebe, ohne das Leben, ohne den Grund unseres Seins auskommen wollten. Und wer sich vom Leben trennt, der hat ein Problem mit dem Tod. Und wer sich vom Licht trennt, der hat ein Problem mit der Finsternis. Dass der Tod Konsequenz der Sünde ist, liegt nicht daran, dass Gott wütend und jähzornig den straft, der ihm nicht gehorsam ist. Es ist umgekehrt. Dass Gott als Schöpfer und als Herr seines Volkes seinem Volk offenbart und sagt, das ist der Weg des Lebens, dort geht, damit ihr am Leben bleibt, und das ist der Weg des Todes, den meidet, denn wer dort geht, der bringt sich selbst um sein Leben. Wir wollen es jetzt nicht demonstrieren, damit keine Panik ausbricht, aber wenn ich unserem Messner sagen würde, jetzt schalten Sie mal bitte das Licht ab, was wäre dann? Es wäre Finsternis, obwohl der Messner gar nicht die Finsternis eingeschaltet hat, sondern nur das Licht ab. Wer sich von Gott trennt, bringt sich um sein Leben. Wer sich von Gott trennt, bringt sich um seine Liebe, er bringt sich um seinen Frieden, denn Gott ist nicht irgendeine gedachte Person im Jenseits, er ist die Grundlage unseres Lebens. Als Geschöpfe leben wir von unserem Schöpfer. Das heißt also, dass wir ganz streng mit Paulus davon ausgehen dürfen, dass Gott der Vater uns, wo immer wir waren und wie wir ihm gegenüber auch heute eingestellt sind, nur in Liebe zugeneigt ist. Aber seine Liebe wird von uns, wo sie abgelehnt und ignoriert wird, da nicht wirksam werden in unserem Leben. Und wir leben so, als gäbe es Gott nicht. Und wir sterben so, als gäbe es ihn nicht, als das Leben. Christus musste also nicht kommen, um den Vater zu versöhnen. Nun sagen einige es etwas komplizierter und versuchen zwischen Vater und Sohn zu unterscheiden, dass Gott sich selbst in Christus mit der Welt versöhnt hat. Das ist die Vorstellung, dass Gott so wie ein König gespalten ist in sich selber. Er hat eine gütige, eine liebevolle Seite, von der wir letzte Woche sprachen. Und dann hat er eine dunkle Seite, eine jähzornige Seite. Er muss sich selbst und seine Majestät und sein Image und sein Ansehen rechtfertigen. Und so sucht er einen Weg, wie er gleichzeitig gütig und streng sein kann. Und der Sohn behaftet den Vater bei seiner besseren Seite und opfert sich selber, um die zornige, die wütende Seite am Vater zu befrieden und befriedigen. Es stimmt schon, ein König kann in das Problem kommen, dass er, um sein Gesicht zu wahren, seine Güte nicht einfach leben kann, sondern muss strafen und dann eine Lösung finden. Aber so kompliziert ist die Sache gar nicht. Gott hat kein Problem und er ist auch keiner Gerechtigkeit unterworfen, die er nicht selber begründet hätte. Gott ist ohne Spaltung, nur Liebe. Sein Zorn, von dem die Rede ist, ist eben die Rückseite dieser Liebe, wenn der Mensch sich von Gott abwendet und seine Liebe nicht wirken kann. Sein Zorn, den er äußert, ist das Nein, das er spricht zu dem, was uns schadet, weil er uns eben liebt. In den 60er Jahren gab es ja mal die anti-autoritäre Erziehung. Da hatte man gedacht, man muss die Kinder nur einfach sich entwickeln lassen. Man darf keine Lehrer und keine Eltern zur Wirkung kommen lassen. Und wenn man die Kinder sich nur frei entfalten lässt, ohne Nein und Aber und Gebot, dann werden das alles Engel. Man wurde schnell eines Besseren belehrt. Diese Menschen haben dann teilweise erst Mitte 30 in die Lebens- und in die Arbeitswelt zurückgeführt. Und inzwischen weiß man längst, dass Liebe zu Kindern und Pädagogik nicht nur bedeutet, dass man bestätigt in der Person, sondern dass man auch Ziele, Vorbilder und Grenzen vorgibt. Jemand, der selbst keine Grenzen zieht, kann nicht sagen, dass er liebt. Wenn Eltern ihre Kinder miteinander streiten sehen, dann mögen sie am Anfang noch sagen, das müssen die lernen, miteinander umzugehen. Aber spätestens, wenn sie an das große Küchengerät der Mutter kommen und sie gehen mit solchen Messern aufeinander zu, dann besteht die Liebe nicht mehr im pädagogischen Abwarten, sondern dann muss man zornig eingreifen. Es gab in meinem Leben als Jugendleiter, als Vikar, als Professor schon Situationen, in denen ich zornig werden musste, nämlich einschreiten musste, weil Menschen sich gefährdeten. Das war aber nicht Ausdruck meiner Unausgeglichenheit, dann hätte ich jetzt von Wut gesprochen, sondern das war gerade Ausdruck meiner Zuneigung, dass ich Nein sagen muss, wo jemand sich gefährdet. Das Evangelium, die gute Nachricht ist also, im Kreuz erweist Gott sein Wesen. Sein Wesen als Liebe. Warum? Nun, wenn wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit und Zeit schenken, dann werten wir das schon als Wertschätzung und Anerkennung. Wenn jemand bereit ist, uns in der Not zu helfen, dann werden wir aufmerksam, weil derjenige dann offensichtlich ein großes Interesse an uns hat. Das heißt, dass wir die Intensität der Zuwendung an dem Grad der Selbstmitteilung messen. In dem Maß, wie jemand bereit ist, nicht nur Zeit, Aufmerksamkeit, kleine Geschenke mir mitzuteilen, sondern sich selbst mitteilt. Ja, wenn er sogar sein eigenes Leben riskiert, um mich zu retten. Da in der Tat weiß ich, was jemand von mir denkt. Ging es uns nicht schon allen so, dass wir in all den Beziehungen, die wir hatten, gar nicht genau hätten sagen können, was sind echte Freundschaften, was sind nur Bekanntschaften? Und da waren wir in Not und plötzlich waren Menschen treu da, bei denen hätten wir es gar nicht gedacht. Und da haben wir erst erkannt, wie tief die Beziehung ist. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus bereit war, nicht etwas mit uns zu teilen, sondern sein eigenes Leben. Er hielt an der Botschaft der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens seines Vaters fest. Nicht nur, wo es Wohlfall war, wo viele Menschen anerkennend waren, sondern wo aus dem Hosianna ein Kreuzige ihn wurde, blieb er treu bei den Menschen, die ihm anvertraut waren. Es bewegt mich immer wieder, wenn ich aus der Geschichte und Gegenwart solche Beispiele höre. Neben all den Christlichen möchte ich Sie nur an eins erinnern, an den Pädagogen Korczak im Warschauer Ghetto. Er als jüdischer Pädagoge hatte Waisenkinder, für die er da war, mit denen er sein Leben teilte. Und es wurde ihm deutlich gemacht, Die Kinder werden alle in die Gaskammer kommen. Du kannst sie getrost loslassen. Und die SS wollte ihn selber eigentlich nicht mit reinschicken, weil er viel zu bekannt war durch Veröffentlichungen und durch seine Arbeit. Sie hätten ihn gerne abgesondert. Für ihn als einen liebevollen Pädagogen, dem die Kinder anvertraut waren, war es keine Option, sein Leben zu retten, in dem Wissen, dass zeitgleich, wenn er das Ghetto verlässt, seine Kinder verzweifelt sterben. Man hätte mit ihm rechten können und sagen können, aber du rettest kein einziges Kind vor dem Tod, indem du dein Leben für sie opferst. Für ihn war der Gedanke vollkommen aus der Welt und unmöglich, sich zu retten. Er ging mit den Kindern ins Sterben. Er konnte sie nicht retten, aber er konnte bei ihnen sein im Sterben. Wenn wir diese Beispiele nehmen, quasi von außen auf das Kreuz schauend, dann wird uns, die wir so gewohnt sind an Passion und Kreuz in der Kirche, deutlich, von wem wir hier reden. Wir reden von jemand, dem wir so wichtig waren, dass er lieber mit uns starb und für uns starb, als uns zu verraten und die gerade erst aufblühende Hoffnung, den Menschen wieder zu nehmen, die doch ganz auf ihn angewiesen waren. Würden wir nichts verstehen am Kreuz Jesu Christi, als diese eine Botschaft, dass hier Gott seine grenzenlose, voraussetzungslose Liebe beweist. Dass erkennbar wird, dass Gott uns zugetan ist, dass ihm alles an der Versöhnung mit uns liegt. Und dass er jedem von uns sagen will, du bist ein Wunsch, den ich mir selbst erfüllt habe. Du bist ein Geschenk, das ich mir selber gemacht habe. Dafür habe ich vieles, ja, ich habe alles dahingegeben. Dann plötzlich wird Karfreitag nicht zu einem dunklen Fest, sondern zu einem Fest des Betroffenseins, des Überwältigtseins, zu einem Fest der Liebe. Christus musste nicht sterben, weil der Vater ein Problem hatte, sondern Christus starb, weil wir ihn getötet haben. Die Menschen damals um das Jahr 30 und in der Geschichte haben wir ihn immer wieder verleugnet und seine Botschaft verraten. Und so sehr wir jetzt protestieren wollen, wie Petrus noch beim Abendmahl und sagen, viele mögen dich verraten haben, ich nicht, gehen wir in uns, leben wir diese Liebe, von der wir gehört haben, tatsächlich jeden Tag als Feindesliebe, wie er sie lebte am Kreuz? Sind wir Gott immer treu gewesen im ganzen Leben? Waren wir von dieser Liebe bestimmt im Umgang mit Menschen, versöhnungsbereit, bereit zu segnen, wo wir verflucht wurden, Fürbitte zu leisten, wo andere uns übel nachgeredet haben? Das Kreuz ist der Beweis der Liebe Gottes. Und deshalb gilt es festzuhalten, dass das Kreuz nicht der Realgrund, die Verwirklichung im Sinne von Ermöglichung der Liebe Gottes ist, sondern die Reihenfolge ist, weil Gott vollkommen liebt, ist Christus gekommen. Für uns als Menschen erkennen wir Gottes Liebe vom Kreuz her. Aber Gottes Liebe war schon vorher. Er starb aus Liebe zu uns. Das Kreuz ist selbstverständlich nicht der einzige Erweis dieser Liebe. Und die Heilsbedeutung liegt auch nicht nur im Kreuz, sondern, wie es gerade unsere orthodoxen Geschwister immer wieder stark machen, gilt es mit dem Kreuz zugleich auch die Fleischwerdung, die Menschwerdung, das Weihnachtsfest zu bedenken, weil natürlich der Weg der Liebe ja nicht erst am Karfreitag beginnt, aber dort wird er in einer letzten Eindeutigkeit erwiesen und bewiesen. Er wurde Mensch, um unsere Geschichte zu teilen, um unsere Sterblichkeit zu teilen, um uns zu begleiten und alles, was wir erleiden, mit uns zu erleiden. Das Kreuz Jesu ist die Erkenntnis der voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe Gottes des Vaters. Deshalb müssen wir nicht mehr tot sein, weil in unserem Sterben der für uns Gekreuzigte bei uns sein wird. Deshalb muss uns nichts mehr von Gott trennen, weil Gott selbst uns mit sich versöhnt hat. Er bestand nicht auf seinem Recht, sondern er ging uns nach, obwohl wir nichts von ihm wissen wollten. Er ging nach, auch da, wo wir ihn ablehnten. Er ging nach, auch da, wo wir ihn gekreuzigt haben. Und er bat noch am Kreuz hängend für uns: Vergib ihnen ihre Schuld, vergib ihnen ihre Sünde. Das ist das Herz des Kreuzes. Und das Johannesevangelium sieht darin auch die wichtigste Deutung und Bedeutung des Kreuzes, die Erkenntnis der Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes. Freilich von der Auferstehung her, und damit sind wir drittens bei den Entfaltungen, war das, was hier als ein Geheimnis plötzlich greifbar wurde, eine solche Liebe, eine solche Leidenschaft zu den Feinden. Es war so großartig, dass man natürlich nach Bildern, nach Vergleichen suchte, um das nun auch auszudeuten und im Einzelnen zu verstehen. Und so gab es Entfaltungen, dass man nämlich versuchte, das, was unbegreiflich erschien, auf den Begriff zu bringen und was doch so unvergleichlich war mit unserem sonstigen Leben, irgendwie zu vergleichen. Nicht? Wie soll man sich etwas Unvorstellbares vorstellen? Das ist eigentlich unmöglich. Und dennoch haben es die ersten Christen getan. Eine solche Liebe haben sie als so befreiend erlebt, dass sie in den Bildern von Sklaverei und Befreiung und Erlösung aus der Sklaverei sagen konnten: Christus hat uns befreit aus der Sklaverei, er hat uns frei gekauft. Jemand, der ohne Liebe leben musste, jemand, der die Last von Distanz, Feindschaft und Unversöhnlichkeit erlebt hat, der weiß, was die ersten Christen meinten, wenn sie sagen, es ist wie Ketten von uns abgefallen. Eine solche wirksame Liebe, eine solche Hingabe wird erlebt wie die Befreiung aus der Sklaverei. Liebe setzt frei, Liebe sprengt Gefängnisse, Liebe macht Menschen frei. Man hat dann im Überschwang dieser Entdeckung, dass doch Christus, der eigentlich Gott war und der Sterblichkeit gar nicht verfallen, tatsächlich aus Liebe zu uns gekommen sein soll, die wir doch selbst schuldig, sterblich und vergänglich sind und so arm sind. Man hat dort das dann immer wieder in Formeln formuliert, was wir als süßen Tausch, als seligen Wechsel kennen. Er, der gerecht war, wurde das, was wir sind. Er wurde Sünde. Damit wir das, was wir waren, nämlich Sünder, tauschen durften gegen seine Gerechtigkeit. Er, der reich war, wurde arm um unseretwegen, damit wir, die wir arm sind, reich wurden durch ihn und um seinetwegen. Es wurde in Christus und seinem Kreuz dann das erkannt, was die jüdische Tradition mit dem Lamm verbunden hat, nämlich er wurde ja gekreuzigt zum Passafest und so hat man gesagt, das ist Gottes Lamm, das ist Gottes wahres Passa. Wenn wir uns daran erinnern, als Israel in Ägypten war, da war das Passa-Lamm, das Lamm, dessen Leben, das Blut man an die Türen schmierte und dort dieses Zeichen des Blutes hatte man die Abwendung der Gefahr. In Christus, wenn ich in ihm geborgen bin, kommen keine unheilvollen Mächte an mich, weder Sünde noch Tod noch Teufel noch das Sterben können mich treffen. In ihm bin ich geborgen und er hält all das von mir ab, so Christus als das Lamm. Es ist wiederum das Johannesevangelium, das den Lebenseinsatz aus Liebe in den verschiedensten Bildern zum Ausdruck bringt. In Johannes 12, Vers 24 ist es nicht auch bei einem Weizenkorn so, wird dort an einem Beispiel deutlich gemacht. Ein Weizenkorn, das nur für sich wäre und sich schonen würde, es würde zwar erhalten, aber es würde keine Frucht bringen. Ich erinnere mich daran, dass wir im Biologieunterricht das damals lernten, dass man in ägyptischen Gräbern Weizenkörner gefunden hatten, die in dem trockenen Klima über Jahrtausende erhalten waren, nicht verschimmelt waren. Und man hat sie eingesät und siehe da, nach Jahrtausenden gab es einzelne Körner, die noch in der Lage waren, indem sie sich selbst hingaben, ihre Gestalt preisgaben, Frucht zu bringen. Sie grünten und sie trugen Weizen. Ein Bild, das für die ersten Christen von einer unendlichen Bedeutung ist, freilich nicht nur für den Christus, sondern dann auch für die, die Christus nachfolgen, die wir so gerne uns selbst schonen und uns lieber erhalten in unserer Gestalt und uns dann wundern, dass wir keine Frucht bringen in unserem Leben. Liebe ist immer verschwenderisch oder es ist keine Liebe. Liebe ist niemals vergeudet. Das kann Liebe gar nicht sein, denn Liebe wird immer wieder Liebe. Aber Liebe ist verschwenderisch. Das Bild vom Weizenkorn. Das Bild vom guten Hirten. Ja, sagen Sie, das, was Jesus uns lehrte, das, was er lebte, seine Fürsorge, seine Nähe, seine Gerechtigkeit, das hat uns so bewegt. Wir erlebten ihn wie verwirrte Schafe, die in ihm einen Hirten hatten, eine Mitte. Er führte uns, er bewahrte uns, er gab uns Nahrung, er gab uns Wasser. Er ist der gute Hirte. Nun erinnern wir uns daran, dass in Johannes 10 immer wieder gesagt wird, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ich gestehe, obwohl ich Theologieprofessor bin, dass ich erst im letzten Jahr richtig kapiert habe, dass das stimmt. Wir waren auf El Hierro, einer kanarischen Insel, und wunderten uns beim Wandern, warum da so viele Kreuze stehen. Denn El Hierro, falls Sie es wissen, die meisten werden es gar nicht kennen, ist eine Insel ohne Touristen. Und wer stürzt schon ab außer Touristen? Also wo kommen denn die ganzen Kreuze her? Und dann erkundigten wir uns und sie sagten, da sind Hirten abgestürzt, die nach ihren verlorenen Schafen suchten. Das war keine fromme Erklärung, das war die Realität. So haben sie die Liebe Gottes in Christus gelebt gesehen. Er geht mir nach, er setzt sich für mich ein, er ist bei mir und wenn es ihn sein eigenes Leben kostet. Mit all diesen Bildern, und Sie finden noch mehr, wenn Sie das im Einzelnen nachgucken, wurde den ersten Christen deutlich, so sehr Karfreitag die Trennung, der Wahnsinn dieses Todes eines Unschuldigen zunächst für uns völlig töricht erschienen ist, so hat sich plötzlich Gottes Weisheit für sie erschlossen. Aus dem Blickwinkel der Liebe wurde das, was Menschen böse dachten ihm gegenüber, ihm böse tun wollten, plötzlich zum Guten gewendet. Und so findet sich im Neuen Testament immer wiederholt diese Erkenntnis, das, was hier geschah, das musste so geschehen. Musste nicht Christus dieses leiden? Und diese Notwendigkeit des Leidens wird immer wieder betont. Es hat einen Sinn, was als Wahnsinn erscheint. Diejenigen unter uns, die selbst Menschen viel zu früh verloren haben, die andere begleitet haben in Krankheit, Leiden und Sterben. Sie wissen um das Bedürfnis des Menschen, das verzweifelte Greifen nach einem Sinn in dem, was doch so wahnsinnig erscheint, das Festhalten können. Und für die ersten Christen war es so wichtig zu wissen, im Einzelnen können wir vieles in unserem Leben nicht verstehen. Maria Magdalena, Maria, die Mutter Jesu, sie konnten Karfreitag nicht verstehen. Es war Wahnsinn, es war Unsinn, es war völlig unerklärlich. Und deshalb war es so wichtig zu sagen, aus Gottes Perspektive hatte es einen Sinn. Gott hat es gesehen, Gott hat es gewusst, Gott hat es zugelassen. Für einen Außenstehenden macht es keine rechte Bedeutung. wenn eine Witwe sagen kann, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, sagen kann, ich weiß, dass ich in Gott geborgen bin und dass er da ist und dass er weiß, was er zugelassen hat. Ich verstehe ihn nicht, aber ich klammer mich an ihn und an seine Liebe. Der tiefe Sinn, die göttliche Weisheit, ist nichts, was wir vernünftig verrechnen können. Und die, die die letzte Woche schon da sein konnten, erinnern sich dran, bei diesem Dreieck von Gottes Existenz, Gottes Güte und Gottes Allmacht, da kommen wir mit vielen Erfahrungen unseres Lebens an die Grenze und sagen, wir können es nicht verstehen. Und das heutige Leid, das wir wieder erlebt haben, da kann man nicht eine theologische oder menschliche Antwort geben. Es erscheint nur als Wahnsinn und Leid. Vertrauen und Glaube bedeutet, in dem, was mir als Wahnsinn erscheint, dennoch an Gott festzuhalten. Der Gekreuzigte hatte, wie es der Gnadenthron in der Darstellung deutlich macht, dieses Gefühl, diese Erfahrung der Nähe Gottes im Leiden nicht. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Realität aber war der Vater bei dem, der litt und ihn nicht verstehen konnte. Das ist das Geheimnis von Karfreitag. Gottes Nähe in den tiefsten Tiefen unseres Lebens. Seine Begleitung selbst noch in der Stunde des Sterbens. Seine Zusage der Treue, des Friedens, der Versöhnung und Erlösung. Da, wo wir immer nur das Gegenteil erleben und in keiner Weise Sinn und Frieden mehr fühlen können. Gott, der Vater, war seinem Sohn niemals näher als in dem Augenblick, als sein Sohn am Kreuz hing, in Konsequenz seines Auftrags, seiner Liebe, seiner Wahrhaftigkeit und Loyalität. Und so ist das Kreuz für uns in all dem Leid, das wir mit anderen tragen und das wir selbst erleben, das Symbol der Nähe Gottes mitten im Leid. Was immer uns noch erwartet, Christus ist schon da. Und wo immer wir Wahnsinn denken, fühlen und erfahren, ist seine Liebe der Sinn, der sich uns noch nicht erschließt. Zum Abschluss. Es wird davon gesprochen, dass das Kreuzesgeschehen nicht nur ein Versöhnungsgeschehen ist, sondern auch ein Sühnegeschehen. Man kann sogar sagen, dass die Deutung des Kreuzes als Sühnegeschehen und die Feier des Abendmahls im Hinblick auf diese Sühne das tiefste Erkennen im Neuen Testament ist, dieses Geheimnisses von Karfreitag. Aber wir haben ein Problem. Was ist Sühne? Der deutsche Begriff Sühne ist leider ganz missverständlich. Wenn wir im Deutschen von Sühne reden in unserem Rechtssystem, dann geht es ja eigentlich darum, dass eine negative Tat gesühnt werden muss, dass es einen Ausgleich gibt für etwas, was jemand getan hat, eine Ersatzstrafe oder die unmittelbare Strafe gelitten wird. In der biblischen Sühne aber geht es gar nicht um Strafe. Bei der biblischen Sühne geht es um Heiligung. Und so ist nicht erst beim Kreuz Christi und im Abendmahl Sühne etwas ganz anderes als Strafe und negative Ersatzstrafe, sondern schon im Alten Testament war der Sühnekult, der große Versöhnungstag, eben kein heidnisches Opfer. Israel hat nicht gesagt, wir geben ein Opfer damit Gott uns geneigt ist. Ich gebe, damit du Gott gibst. Sie hat nicht die Vorstellung, dass sie ein tierisches oder gar menschliches Opfer bringen müssen, um Gott umzustimmen. Schon im Alten Testament, 3. Mose 16, am großen Versöhnungstag, ist es Gott selbst, der Israel einmal im Jahr die Gelegenheit gibt, in diesem Bereich des Tempels, da wo Gott zugesagt hat, gegenwärtig zu sein, Versöhnung, Vergebung zu erfahren. Kein Israelit hat gedacht, dass das Blut von Tieren an sich etwas verändern könnte, dass das Opfer eines Tieres an sich Gott umstimmen sollte. Es ist ein Symbol, es ist ein Realsymbol, das Gott im Kult, im Gottesdienst geschenkt hat, damit Israel das Geheimnis, das Wunder versteht. Das Blut des Tieres steht für sein Leben. Und überall da, wo von Christi Blut die Rede ist, ist nicht daran gedacht, dass der Kreuzestod ein blutiger Tod war. Das war er in der Tat gar nicht. Man ist an Ersticken gestorben, der Kreislauf kollabiert, wenn man so quälend hängt. Es ist nicht, dass man verblutet. Blut steht immer für das dahingegebene Leben. Unsere Medizin weiß heute inzwischen wieder, das haben wir im letzten Jahrhundert gelernt, dass das Leben im Blut ist und das Blut im Leben und dass beides ganz eng zusammengehört. So haben es die biblischen Texte schon gewusst. Wie ist die Sühne im Alten Testament geschehen? Dass das Leben des Tieres, das als das Leben der Menschen galt, durch Gottes Verheißung und Wort, geweiht wurde in die Gegenwart Gottes. Man hat Israel in Gestalt des Tieres, des Symbols, in die Gegenwart Gottes bringen können. Und so sehr dieses Tier stellvertretend sein Leben ließ, um sein Leben heiligen zu können, so sehr war es dennoch ein Heiligungsritus, ein Heiligungsritus. Geschehen. Was geschah am Kreuz? Da hat Gott nicht gesagt, dass er ein weiteres Opfer fordert. Er hat auch nicht einen Propheten gewählt oder einen anderen Märtyrer, sondern diese Versöhnung der Welt hat Gott auf sich selbst genommen. Das Missverständnis, dass Gott ein Menschenopfer wollte, verkennt völlig das Kreuzesgeschehen. Denn hier ist kein Mensch gestorben, hier ist Gott selbst Mensch geworden, um es zu verwirklichen. Er gab sein Leben, um seine Liebe zu beweisen, um uns zu gewinnen. Und was war der Sinn? Nun, dass er uns wieder in die Gemeinschaft, in seine Gegenwart zieht, durch seine Hingabe, durch seine Liebe, durch sein Wort. Karfreitag steht für den offenen Himmel. Er, Christus, hat die Verschlossenheit und die Finsternis des Himmels ertragen, damit für uns der Himmel offen ist. Sühne bedeutet also nicht Strafe. Sühne bedeutet im Neuen Testament, und ich bestehe darauf, so war es schon für Israel im Alten Testament, das Geheimnis, dass Gott einen Kult, ein Symbol geschenkt hat, damit Israel zu Gott zurückfinden konnte. Er gab, damit sie zurückkommen und in Gemeinschaft mit ihm leben können. Karfreitag ist ein Fest der Liebe. Karfreitag ist ein Fest der Hingabe. Und damit wir uns nicht missverstehen, wäre es so gewesen, dass Jesus bei den Toten geblieben wäre, dann wäre das Leben, die Lehre Jesu von Nazareth, eindrücklich. Wie das Leben von Menschen wie Korczak, von Jesaja, Jeremia, Paulus und Petrus, die bereit waren, für die Überzeugung ihres Lebens ihr Leben einzusetzen. Aber das Kreuz Jesu könnte dann für uns kein Heil haben. Vorbild ja, Rettung aber nein. Weil es aber Gott gefiel und weil es für Gott keine Sekunde unklar war, dass er den zu Unrecht Gekreuzigten auferwecken wird am dritten Tag, und ihn der Welt gezeigt hat als seinen Sohn, wurde der Wahnsinn des Kreuzes zum Erweis des Sinnes der Liebe Gottes. Ihr habt ihn getötet, Gott aber hat ihn auferweckt. Menschen haben es böse gemeint, Gott aber hat es gut gemeint. Wer diesem Gekreuzigten vertraut, der ist alle seine Sünden los. All seine Feindschaft, all seine Nacht und seine Finsternis hat einen Ort. All das kann man zum Kreuz bringen. Alle eigene Wut, alle Unversöhnlichkeit, all das, was man anderen nachträgt, kann man zu diesem Kreuz bringen und sich überwältigen lassen von einer überwältigenden Liebe. Wer diesen Gekreuzigten traut, der wird gewiss noch sterben, aber er kann niemals mehr tot sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn, sich selbst in Gestalt seines Sohnes, dahingab, damit wir ewiges Leben haben in ihm. Wer das glaubt, der lebt schon jetzt. Und wer so lebt, der kann niemals mehr tot sein. Vielen Dank.